Mein Mann und ich haben uns in Senegal lernen kennen, während einem Missionseinsatz. Wir haben uns relativ schnell ziemlich gut lernen kennen, weil wir zusammen gearbeitet haben, haben uns verliebt und eine Beziehung angefangen, obwohl wir gewusst haben, der Abschied kommt sehr, sehr gleich. Ich bin nämlich noch 3 Monate länger geblieben, habe dort weiter Schule gegeben und er hat zurück an die Uni müssen. Und dann ist die Zeit gekommen, ganz frisch verliebt, frische Beziehung und an dieser Schule hat es kein Telefon gegeben, kein Internet. Wir haben uns nur können Briefe schreiben. Und in diesen ungefähr 96 Tagen, wo wir da sind, getrennt waren und gelitten haben an dieser Trennung, haben wir uns wahrscheinlich etwa jeden 3 Tage einen Brief geschickt. So eine ganze Biggie ist dabei entstanden. Ich habe sie gestern Abend vorgenommen, nach fast 20 Jahren, und ich hätte die ganze Nacht können weiterlesen. Es ist wirklich schön, was mein Mann da zusammengeschrieben hat. Briefe sind etwas Geniales. Und auch in der Bibel haben wir Briefe drinnen. Ganz viele verschiedene Briefe und die Briefe sind ein super Geschenk an uns. Und darum haben wir für den Monat Februar Kolosser 1 ausgewählt, also das erste Kapitel vom Brief, wo der Paulus an die Kolosser geschrieben hat. Briefe sind einfach etwas, das extrem nah an Jesus dran ist. Sie sind nämlich auch früh geschrieben worden. Die Leute, die sie geschrieben haben, haben die Jünger noch gekannt. Also es ist wirklich fast Originalton Jesus in diesen Briefen drinnen. Es ist ein riesen Schatz, den wir hier in der Bibel haben mit diesen Briefen, die uns ganz, ganz viel von dieser Zeit dann erzählen. Allerdings haben die Briefe auch einen Nachteil. Weil ein Brief nimmt ja immer Bezug auf eine bestimmte Situation. Also es sind Antworten drin auf Fragen, die gestellt worden sind. Oder es sind Antworten drin auf eine Situation, die in dieser Gemeinde gerade war. Und in den Briefen ist es leider so, dass wir nur den Brief haben und nicht die Frage. Also, wir haben die Antwort auf eine Frage, die wir nicht ganz genau kennen. Es ist ein bisschen wie ein Telefongespräch, wo man nur eine Seite hört und sich zwar schon so ungefähr zusammenriemen kann, was echt die Frage oder die Situation war, was der auf der anderen Seite des Telefons sagt, aber es ist einfach nicht ganz genau nachvollziehbar. Und so ist es im Kolosser auch. Wir wissen nicht ganz genau, was die Fragen und die Probleme waren, wo jetzt der Paulus da Antwort gibt, wo er seinen Brief schreibt. Und darum ist es mega wichtig, dass das, was wir da lesen, dass wir uns immer überlegen, was ist jetzt das genau? Also ist jetzt das echt etwas ganz Spezifisches für diese Situation? Oder ist es etwas, das für alle Zeiten Gültigkeit hat und wir darum gerade für unser Leben so nehmen können, wie es da steht? Das wäre natürlich für alle Bibeltexte wichtig, dass wir uns das überlegen. Aber bei den Briefen ist es manchmal besonders schwierig und ganz besonders wichtig, dass wir uns Gedanken machen über das. Wir haben aber heute einen Vorteil, weil wir haben 2 Personen da, die live dabei waren, oder sagen wir mal, es passiert jetzt gerade, dass der Kolosserbrief geschrieben wird. Schauen wir doch mal beim Paolo und bei der Timea rein.
Oh Mann. Hätte ich doch den letzten Jump von gestern gescheiter sein gelassen. Ich meine, es ist der ganze Tag so sauber gelaufen. Und ich habe doch den Frontflip 360 unbedingt noch stehen wollen.
Ja, du siehst schon ein bisschen gefürchig aus. Aber bist du sicher, dass du es schaffen magst?
Ah, halb so schlimm. Ah, ja. Viel dringender ist das Mail. Ich habe gestern mit dem Stephanus geskypt. Weißt du, der Leiter der Gemeinde Kolossai. Das sieht gar nicht gut aus. Ich habe mir die ganze Nacht überlegt, was wir ihnen schreiben können, damit eine größere Katastrophe verhindert wird.
Aber was ist denn überhaupt das Problem? Letztes Mal, als wir mit ihnen geskypt haben, haben sie gesagt, dass die Gemeinde mega am Wachsen ist. Und wir haben mega viele Anmeldungen für den Bibelfernkurs gekriegt.
Und die Hälfte davon hat sich wieder abgemeldet. Sie haben einen eigenen Lehrer aus ihrer Reihe gefunden. Und dann haben sie gesagt, sie brauchen uns nicht mehr.
Ja, aber ein Leiter vor Ort ist 10'000 Mal besser als jedes Internetprogramm. Das wäre ja der Hammer.
Wenn die Leiter nicht ihre eigene Theologie dazu tun. Ich meine, das klingt schon mega so nach Jesus und mega christlich. Aber die Lehrer dort haben einfach ihre eigene Theologie dazu gemixt. Und das ist so gefährlich, Timea.
Also es klingt christlich, ist aber nicht christlich. Geht denn das?
Lass mich es erklären. Weißt du, das ist, wenn man immer ganz subtil immer wieder etwas verändert. Es sind neue Regeln aufgestellt, wonach wir laut Jesus Christus leben sollen. Zum Beispiel die Engel verehren, weil sie Boten von Gott sind. Oder Essensvorschrift, weil ja schließlich unser Körper der Tempel vom Heiligen Geist ist. Ich meine, es klingt voll cool, eigentlich mega lässig. Aber es ist einfach nicht wahr.
Ja, aber das war da Gott so klar, gewesen, dass was Jesus für uns gemacht hat, das reicht. Und niemand kann es sich irgendwie verdienen, um in den Himmel zu kommen.
Und darum ist es so wichtig, dass wir ihnen das Mail schreiben. Ich hoffe, so hören uns auch dem mal zu. Sie haben sich bis jetzt ja immer an unser Bibelinstitut gewendet.
Ja, jetzt braucht man halt noch die richtigen Worte.
Oh ja.
Komm, wir beten noch.
Ja, voll.
Ja, Herr, danke vielmals, dass du den Paolo gestern behütet hast und dass ihm nichts Schlimmeres passiert ist auf der Piste.
Ja, und danke für Timea, dass sie für mich auch nicht töckeln, die Wörter, die ich nachher sagen werde, in ihrem MacBook.
Ja, und Herr, schenk uns doch einfach deine Weisheit und die richtigen Worte in dieser mega heiklen Situation.
Ja, und danke, Herr, dass du wirklich die unerfahrene, freshe Gemeinde Kolossei wirklich beschützen. Bitte, dass deine Wahrheit nicht überschattet wird. Danke, dass wir deine Botschafter sein dürfen und im Auftrag von dir leben dürfen.
Amen.
Amen.
Fangen wir an. Also, hey, warte, nein. Wo ist jetzt schon wieder das Kolossei?
Ah, das Kolossei. Ja, weißt du. Warte. Oh. Eieieiei. Weißt du, wenn du hier Türkei hast, dann ist es eher so ein im Westen von der Türkei. Wir nennen es auch das Oberland von der Türkei. Und dort hat es irgendeinen Fluss, der durchgeht. Es hat noch so eine ländliche Industrie und Jeansstoff werden dort produziert. Einfach so ein Dörfli.
Also geschickte Leute, aber vielleicht so ein bisschen einfach.
Ja, aber ich will schauen, dass es möglichst klar und knapp ist. Weißt du, Stephanus muss das auch noch in die Sprache übersetzen. Da kannst du halt für einmal dein Lutherdeutsch nicht brauchen.
Sind wir wieder für die gleiche Diskussion angekommen. Welche Bibelübersetzung nehmen wir? Ja, ich habe es halt gerne, wenn es genau ist.
Und ich habe es halt gerne, wenn es die Leute dafür auch verstehen.
Und darum hat uns Gott wohl zusammen in ein Team gesteckt. Nehmen wir also für einmal ausnahmsweise doch Alltagsdeutsch.
Schreib bitte Absender Doppelpunkt Paolo. Ein von Gott gesandter Botschafter für die Sache von Jesus Christus.
Ist das nicht ein bisschen überspitzt?
Ach, Schweizer Denken. Weißt du, im Orient ist es wichtig, dass man sagt, woher das die Autorität kommt. Und ich finde die Sache viel, viel zu wichtig für eine falsche Bescheidenheit. Und wir sind ja schließlich Botschafter für Jesus, für ihn.
Ein von Gott gesandter Botschafter für die Sache von Jesus Christus.
Genau.
Ja, das habe ich.
Und seine Mitarbeiterin Timea.
Nein, das muss ich sicher nicht schreiben. Hey, nur deine Sekretärin.
Wir sind ein Team. Ohne die geht es doch gar nicht. Und ich muss es zugeben, deine lutherischen Ansichten sind halt zum Teil schon noch Gold wert.
Eben, gell.
An Doppelpunkt. Die Christen in Kolossai, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben.
Hey, ich mag mich noch erinnern, wo wir das erste Mal mit Stephanus geskypt haben,
genau.
Hat er uns doch erzählt, dass so eine riesige Gruppe gerade frisch zum Glauben gekommen ist. Das ist eigentlich so cool. Ja. Aber ist die Kopfzeile jetzt so fertig?
Ah, nein, die tun einmal doch noch die Anrede dazu und Segenswunsch. Die machen das einmal so.
Ja, ich könnte schreiben, geschätzte Geschwister im Herrn.
Nein. Ha. Ich würde ganz simpel, ganz einfach. Hallo, Leute.
Hallo, Leute.
Ja,
cool. Ja, und wo bleibt die orientalische Höflichkeit?
Wir haben gesagt, wir bleiben bei dem Alltagsdeutsch. Komm, schreibe, es geht ja noch weiter. Hallo, Leute. Wir wünschen euch, dass ihr Freude und Frieden habt. Unter euch.
Frieden und Freude unter euch. Mhm. Ja, das ist nämlich wirklich nötig.
Beides bekommt man von Gott, unserem Vater.
Genau so ist es. Beides bekommt man nur von Gott, unserem Vater. Und nicht von irgendwelchen selber zusammengebastelten Vorschriften. Friede und Freude von Gott, unserem Vater, unser Daddy. Bam!
Danke vielmals, Laura und Luca, wie sie richtig heissen. Sie haben uns den Kolosser deutlich näher gebracht, den Kolosserbrief. Wir haben gesehen, wie der Paulus dann überlegt hat, wie er echt diesen Briefkopf machen könnte. Alle seine Briefe fangen ein bisschen ähnlich an. Einfach so, wie man es halt dann gemacht hat. Wir haben ja heute auch so Regeln, wie dass man einen Brief offiziell verfasst. Und dann war es genau gleich gewesen. Aber der Paulus hat nicht jedes Mal einfach eine Kopie gemacht von dem, was er sich einmal ausgedacht hat, sondern er hat immer wieder Bezug genommen auf die Situation in der Gemeinde. Ganz genau so das reingepackt, was für den wichtig war. Und hier haben wir es drinnen gehabt. Es war ganz wichtig, dass er gesagt hat, ich bin ein Botschafter für Jesus Christus. Die Leute in Kolossei haben nämlich den Paulus nicht gekannt. Also sie haben sicher von ihm gehört, aber er selber hat die Gemeinde nicht gegründet, sondern es war ein anderer Gründer gewesen. Aber der Paulus war wie so der oberste Leiter von diesen Gemeinden. Er war zuständig für die Betreuung von diesen Gemeinden, eben auch von dieser Gemeinde in dieser Stadt Kolossei. Man kann auch Kolossei oder Kolossei sagen, das ist eine Frage der Sprache. Er musste sagen, mit welcher Autorität dass er jetzt diesen Brief schreibt. Gerade eben, weil sie ihn nicht kennt haben. Es ist ganz ein kurzer Text, den wir heute haben. Ein kurzer Bibeltext. Die folgenden Verse werden wir in den nächsten Sonntagen anschauen. Also es wäre mega schön, wenn der nächste und übernächste Sonntag auch wieder dabei sind. Heute haben wir wirklich nur diesen Briefkopf als Grundlage der Predigt. Und weil er so kurz ist, habe ich gedacht, können wir ihn gerade in drei verschiedenen Übersetzungen lesen. Dann hat er so einen Überblick. Das, was wir vorhin im Theater gehört haben, ist die Übersetzung der Volksbibel. Die habe ich euch auch mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt alle eure Brille dabei und die Linsen drin. Ich möchte, dass ihr es gerade selber leset auf dem Screen. Wir lesen alle drei Übersetzungen nacheinander lesen. Es ist erstaunlich, wie man ganz unterschiedliche Längen herbringt. Die Worte haben halt in der Übersetzung verschiedene Bedeutungen und je nachdem kann man es ein bisschen mehr ausführen oder ein bisschen weniger oder ein bisschen in die Richtung interpretieren oder in die andere. Aber die Hauptaussage ist doch überall die gleiche. Einfach, man spürt etwas von dem Herz von Paulus, was er den Leuten überbringen will und dass er die Tür für seine Nachricht ganz weit auftun will. Er wird nämlich nachher ein riesiges Bild malen von Jesus. Wie so als Gegenpol für die falschen Lehren, die in die Gemeinde reingekommen sind. Einfach wieder betonen, was hat Jesus gesagt und was ist das, was Jesus wird reinbringen. Und dazu tut er wieder Wegbereiten und Türen auf. Er redet sie an als Mitgeschwisterte, als Christen. Er sagt nicht von Anfang an, ich weiss also nicht, ob ihr noch auf dem richtigen Weg seid, sondern er sagt ganz klar, wir sind miteinander unterwegs, auf dem Weg mit und zu dem Jesus. Und bitte hört mir jetzt zu, was ich euch sagen will. Und nachher kommt der ganze Text vom ganzen Kolosserbrief. Wenn ihr gewungert seid, schaut doch schon mal rein. Es ist ganz ein ganz spannender Brief zum Lesen. Ich habe für mich für heute einfach einen Satz ausgewählt, der wie das Zentrum ist für mich von dieser Predigt. Und zwar sagt der Paulus da, ich bin ein Botschafter von Jesus, dem Messias. Das Wort, das da gebraucht wird für Botschafter, in gewissen Übersetzungen wird es als Apostel übersetzt. Apostel hat in dieser Zeit vor allem gegolten für die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, also für seine Jünger, und die dann direkt von Jesus den Auftrag bekommen haben, um die Gemeinde zu gründen. Also man könnte es als Apostel übersetzen, man könnte aber auch einfach sagen, ein Gesendeter, ein Gesandter oder eben ein Botschafter. Nur wenn wir das Wort Botschafter hören, ist sehr schnell in unserem Kopf, ja, ein Botschafter ist einer, der eine Botschaft hat. Oder einfach so ein Typ, der kommt mit einer wichtigen Nachricht. Aber eigentlich hier, zu der Zeit, wo das geschrieben worden ist, ist es mehr im politischen Sinn gebraucht worden. So wie wir heute auch sagen, der Schweizer Botschafter oder der deutsche Botschafter, der amerikanische Botschafter, das ist eine Person. Die hat nicht einfach eine Botschaft, sondern das ist eine Person, die ein Land vertritt, die eine wichtige Aufgabe hat. Und in diesem Spektrum können wir diesen Begriff nehmen. Ich bin ein Botschafter. Ich habe nicht nur eine Botschaft, sondern ich bin jemand, der ein Land vertritt. Ich habe etwas, was in mir drin ist. Nicht nur eine Nachricht, sondern ich als Person verkörpere etwas. Wir waren nachher später nicht nur in Senegal, wir waren später noch in Nairobi, in Kenia. Und dort an der deutschen Schule hat der deutsche Botschafter auch seine Kinder in der Schule gehabt. Und so ist es vorgekommen, dass wir etwa im gleichen Elternabend gehockt sind wie der deutsche Botschafter. Und für mich war es sehr spannend, ein bisschen von diesem Botschafter etwas mitzubekommen. Es ist ja so, in diesem Elternabend, da hat es Ärzte gehabt und irgendwelche Firmenchefin oder so. Aber die sind dort in diesem Elternabend gehockt als Eltern von ihren Kindern. Und der deutsche Botschafter ist zwar auch drin gehockt als Vater von seinem Kind, aber gleichzeitig war er immer der deutsche Botschafter gewesen. Also egal, wie es ihm gegangen ist, ob er fit war oder krank, ob er geschafft oder in seiner Freizeit, er ist eigentlich immer der deutsche Botschafter. Alles, was er gemacht hat, hat mit seiner Aufgabe zu tun gehabt. Also er hat aus dieser Haut nicht raus können. Er war immer und überall der Repräsentant von diesem Land, den er vertreten hat. Es war nicht einfach ein Job, sondern es war eigentlich sein Leben. Er war der deutsche Botschafter. Immer und überall. Natürlich war er ein normaler Mensch. Und gleichzeitig hat sein Leben einfach die besondere Bedeutung gehabt. Deutscher Botschafter. Wenn es in Kenia irgendeine Krise hätte, wäre er zuständig für sehr viele Deutsche, wo der in Kenia war. Für ihre Sicherheit musste er schauen, dass die irgendwie aus diesem Land rauskommen. Das war seine Position, egal ob es mitten in der Nacht war oder mitten am Tag. Er war einfach der deutsche Botschafter. Und der Paulus sagt das eben auch so. Ich bin ein Botschafter von Jesus, dem Messias. In diesem Sinn hat er das Wort gebraucht. Als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, etwas in meinem Herz bewegt sich. Wenn der Paulus da sagt, ich bin ein Botschafter für Jesus, den Messias. Und ich habe plötzlich gemerkt, am liebsten möchte ich sagen, ich, Maja, bin eine Botschafterin für Jesus, den Messias. Ich habe so eine Sehnsucht bekommen, dass ich das auch sein darf. Und vorher haben wir gesagt, ja, man muss immer schauen, ob man das übertragen kann, oder? Ob ich jetzt das einfach so nehmen kann für mich. Und dann habe ich gedacht, ja, schaue ich mal, ist jetzt das einer von diesen Sätzen, die ich darf übertragen für mich? Gilt das nur für Paulus oder gilt das auch für mich und für dich? Und Tamara hat vorhin schon einen wunderbaren Text vorgelesen und es gibt noch andere in der Bibel, wo ich zum Schluss bekomme, ja, ich darf das einfach so übertragen. Ich bin eine Botschafterin für Jesus Christus. Letzten Monat haben wir Johannes 17 gelesen und einer davon ist der drinnen. Die kennen ihn also viele schon. Dort heisst es, Jesus sagt, so wie du mich in die Welt gesandt hast, also er redet mit Gott, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Wir sind so Gesendete. Das ist wieder das gleiche Wort. Wir sind Botschafter. Wir sind Botschafter für Jesus Christus. Nicht deutsche Botschafter, nicht Schweizer Botschafter, sondern Botschafter für Jesus Christus. Und da könnten wir uns jetzt schon fragen, ja, was ist das für ein Land, das wir vertreten? Und ja, wie gefunden, das hilft, wenn wir uns Gedanken machen, für was für ein Land stehen wir eigentlich ein? Wenn wir jetzt einfach mal annehmen, wir sind Botschafter, für welches Land stehen wir denn ein? Und die Bibel redet ganz viel über das Reich von Gott. Man könnte auch sagen, das Land von Gott. Das ist jetzt so ein biblischer Begriff, das Reich von Gott oder das Land von Gott. Das Problem bei uns ist, dass wir ganz fest geprägt sind von dem griechischen Denken. Dass wir wie das Gefühl haben, alles Geistliche, Spirituelle oder so, das ist etwas Sphärisches, Schwammiges, irgendwie nicht konkret. Also wenn etwas geistlich ist, dann kann es nicht konkret sein. Und sehr schnell gibt es so nebulöse Vorstellungen von dem Reich von Gott, wo vielleicht so ein bisschen rumschwebt und irgendwo im All Sternenstaub oder was auch immer. Das stimmt einfach nicht. Also die Leute von denen, wo die Bibel geschrieben worden ist, für die ist ganz klar gewesen, das Reich von Gott ist etwas Konkretes. Das gibt es. Das Reich von Gott ist das Land, wo Gott wohnt. Das ist ein Ort. Dort wird regiert, dort wird gelebt, dort wird gesungen, dort wird gelobt, dort ist die perfekte Gemeinschaft daheim von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Es ist ein Ort, nicht irgend so Gugus. Und dort an diesem Ort ist der Chefsessel von Gott. Man könnte auch sagen, der Thron. Von dort aus wird regiert. Dort ist Gott daheim, in diesem Reich von Gott. Und das Besondere ist jetzt, dass die Bibel uns sagt, in dem Moment, wo Jesus an Ostern auferstanden ist, hat das Reich von Gott angedockt an unsere Erde. Jesus hat nämlich mit seinem Sterben und Auferstehen nicht nur gezahlt für mein und für dein Leben, sondern er hat gezahlt für die ganze Erde hier. Er hat gezahlt für die Welt hier. Die Bibel sagt uns, er ist der Chef geworden von dieser Erde. Natürlich tut jeder Mensch selber entscheiden, ob Jesus sein Chef ist oder nicht und ob er nach dem lebt. Aber der geografische Platz, die Erde, wo wir drauf leben, die ist von Jesus gekauft worden und die gehört ihm. Seit Ostern hat das Reich von Gott angedockt an unsere Erde und ist verbunden mit dieser Erde. Die Bibel sagt uns, das Reich von Gott hat hier auf dieser Erde wie Fuß gefasst. Es hat einzelne Stützpunkte, kleine Wurzeln, die angefangen haben. Aber eigentlich ist Jesus jetzt schon der König über das Ganze. Das heisst, wenn du Botschafter bist für das Reich von Gott, dann ist eigentlich überall, wo du bist, ist das Reich von Gott. Oder man könnte sagen, ein Botschaftsgelände für das Reich von Gott. Dein Haus ist Botschaftsgelände für das Reich von Gott. Dein Sitzplatz im Zug ist Botschaftsgelände für das Reich von Gott. Ich habe mal ein bisschen geschaut, was ist eigentlich mit diesen Botschaften. Mit dem Botschaftsgelände, da gibt es nämlich ganz besondere Regeln. Dort heisst es, die Räumlichkeiten der diplomatischen Mission, also Grundstück, Gebäude, Garten, Stege und alles, sind unverletzlich. Vertreter des Empfangsstaates dürfen das Grundstück und die Räumlichkeiten nur mit Zustimmung des Missionschefs betreten. Der Empfangsstaat hat die besondere Pflicht, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Räumlichkeiten der Mission vor jedem Eindringen und jeder Beschädigung zu schützen und um zu verhindern, dass der Friede der Mission gestört oder ihre Würde beeinträchtigt wird. Also das heisst, das Gelände von der Botschaft, darauf gelten eigentlich die Regeln von dem Land, wo wir vertreten. Also auf der deutschen Botschaft gelten eigentlich die Regeln von Deutschland. Wenn die deutsche Botschaft in Kenia steht, dann gelten auf dem Gelände nicht die kenianischen Regeln und die kenianische Polizei kann nicht einfach reinkommen und jemanden verhaften. Also es ist fast ein bisschen wie ein Teil von Deutschland an einem anderen Ort. Und so funktioniert es mit uns auch. Das Reich von Gott ist in diese Welt hineingekommen und hat so einzelne Botschaften gegründet. Botschaftsgelände, wo die Regeln vom Reich von Gott gelten. Jetzt denkst du vielleicht, ja schön, ich sehe einfach nichts davon. Was ist denn los? Oder? Die Bibel sagt es, aber wir sehen nichts. Das stimmt, zum Teil sehen wir es noch nicht. Mir hat der Vergleich sehr geholfen, den ich gelesen habe. Stellen wir uns mal vor, Coca-Cola wäre noch eine selbstständige Firma. Die Coca-Cola-Firma, die wird von einem Milliardär, sagen wir ihm mal Jimmy, vom Jimmy gekauft. Alle Papiere sind abgewickelt, das Geld ist gezahlt, Coca-Cola gehört jetzt dem Jimmy. Und dann haben wir da irgendwo in der kenianischen Pampa der Wachibu Tongoi, der tut ab und zu ein bisschen Coca-Cola verkaufen. Er bekommt einen Brief, wo drin steht, dass der Jimmy jetzt der neue Chef von Coca-Cola ist. Aber der Wachibu kann leider nicht lesen. Und nimmt sich auch nicht Mühe, um sich von jemandem vorzulesen. Und von dem her ist es ihm total egal, dass der Jimmy jetzt der Chef von Coca-Cola ist. Er lebt sein Leben so weiter und verkauft seine Cola so weiter wie bis jetzt noch. Erst in dem Moment, wo der Jimmy vielleicht mal eine Auslandreise macht und beim Wachibu vorbeigeht und sich vorstellt als neuer Chef, von dann an ist klar, er ist der Chef von Coca-Cola. Und ein bisschen so ist es doch auch mit Jesus. Er hat gekauft. Er hat die Erde gekauft, er hat gezahlt, er ist auf dem Chefsessel. Aber viele auf dieser Welt leben noch so, wie wenn das nicht Tatsache wäre. Und darum sieht unsere Welt so aus, wie sie aussieht. Aber irgendwann wird der Moment kommen, wo Jesus die Leute besucht. Und dann ist es klar, wenn Jesus zurückkommt auf diese Welt, wird es für alle sichtbar sein, dass er der Chef ist von dieser Welt. Jesus ist der Präsident und wir dürfen Botschafter sein für sein Land. Vielleicht denkst du, ich kann doch das gar nicht. Ich kann das nicht machen, ich kann nicht das Richtige sagen, ich verhaue es gerne wieder. Aber denken wir nochmal zurück, was ist mit dem deutschen Botschafter? Es ist nicht nur das, was er macht und das, was er sagt, das, was entscheidet. Er ist der deutsche Botschafter. Immer, überall. Es ist etwas, das in uns ist, das Gott in uns hineingelegt hat. Nicht das, was wir machen und du entscheidest, ob wir Botschafter sind oder nicht, sondern dass wir Ja haben gesagt zu Gott und dass ein Stück von dem Reich von Gott in uns drinnen ist. Das sagt er uns zu. So verstehe ich die Bibel. Es heisst einfach, du bist ein Botschafter, du bist gesendet. Das Reich von Gott hat angefangen. Das Reich von Gott sehen wir an verschiedenen Orten. Natürlich immer und überall, wo Gott entscheidet, jetzt greife ich ein, jetzt tue ich ein Fenster auf, jetzt tue ich irgendjemandem, der noch nie von Jesus gehört hat, im Traum mich offenbaren. Das kann immer sein. Aber die Bibel sagt uns ganz konkrete Situationen zu, wo sie sagt, da ist das Reich von Gott. Da ist die Türen offen. Zum Beispiel im Gebet. Immer. Wenn wir beten, wenn wir das Gespräch aufnehmen mit Gott, geht die Tür auf zum Reich von Gott. Da ist etwas offen und es kann fliessen von oben gegen unten und von unten gegen oben. Da ist das Reich angedockt, das Reich von Gott. Auch in der Taufe ist klar, wenn jemand sich taufen lässt, da kommen das Reich von Gott und unser Reich zusammen. Und da ist die Tür offen und da passiert etwas von dieser Auferstehung, die bei Jesus war. Da wird etwas neu. Und ab dann ist ein Teil vom Reich von Gott in dem drinnen, der sich taufen lässt. Also die Taufe ist auch so ein Ort. Und interessanterweise, als ich bis jetzt nicht so darüber nachgedacht habe, ist auch das Abendmahl in der Bibel als so ein Ort erwähnt. Das Abendmahl ist so ein Ort, wo das Reich von Gott ganz besonders angedockt ist. Dort sind die Türen offen, da fließt es hin und her. Das ist ein Geheimnis, das man nicht jedes Mal, wenn man am Abendmahl teilnimmt, erlebt. Und gleichzeitig ist es etwas, das ich wie daran festhalten will. Ich gehe her, weil ich glaube, dass ich da das Reich von Gott schmecke und erfahre. Ich werde gestärkt durch das, was durch die Himmelstür hineinkommt. Mir dünkt im Moment erlebe ich so ein bisschen mein Umfeld und mich selber, wie wenn eine Handbremse angezogen wäre. Man hört so Gemunkel zwischen den Zielen, Seufzen, Unsicherheit, Angst. Ja, was ist mit dieser Zeit? Wie wird es weitergehen? Und ja, es ist auch nicht mehr lange möglich, uns so offen als Christen zu bekennen. Und es wird sich ändern, das Klima ändert sich. Die Verfolgung kommt. Wir sind in der Endzeit. Für die, die mit dem christlichen Begriffsumgang nicht so kennen, Endzeit bezieht sich auf Texte in der Bibel, die ganz klar neue Zukunft weisen. Dort hat es viele Texte drin über Krieg, Naturkatastrophen, über Christenverfolgung, also sehr Angst einflößende Texte. Und es gibt eine Richtung von der Theologie, die sagt, die Endzeit hat jetzt angefangen. Das ist relativ naheliegend, wenn man so ein bisschen Zeitung liest und umschaut in den Medien. Die sagen, die Endzeit hat angefangen. Und das heisst, die Sachen, die da beschrieben werden, die schwierigen, schlimmen Sachen, die stehen uns bevor und Jesus kommt nachher. Also es ist nicht irgendwie eine Schwarzmalerei oder so, Jesus wird dann kommen und macht es gut. Ich will hier nicht das diskutieren, die verschiedenen Bibeltexte auseinandernehmen, um das geht es mir gar nicht. Von mir aus darf Jesus morgen wieder kommen. Was ich merke, was mich stört, ist die angezogene Handbremse, die das bei mir bewirkt. Einfach so, dass der Gedanke, ja, es geht ja jetzt nicht mehr lang. Und es geht alles hinterher. Es ist wie unaufhaltbar. Es wird einfach schlimmer, weil es steht ja da und es wird so sein. Und für mich ist das nicht hilfreich. Vielleicht motiviert das andere Leute genau zu den richtigen Sachen, aber ich habe gemerkt, für mich ist das nicht hilfreich, das Denken, es geht nicht mehr lang. Dann fange ich an, gegen innen zu schauen. Dann fange ich an, zu planen und überlegen mir, wie könnte ich vorsorgen für die Not, die kommt. Oder? Wir könnten ja jeden Monat etwas auf die Seite tun oder mit ein Goldfränchen kaufen, das Goldfränchen im Garten vergraben, dass wenn wir dann flüchten müssten wegen der Christenverfolgung, dass wir dann gerüstet wären. Oder? Das klingt ein bisschen lustig, aber es zeigt etwas von dieser Mentalität. Also in mir löst es so einen Fatalismus aus. Das Gefühl, man kann es nicht mehr ändern. Es ist jetzt Endzeit, es wird so kommen. Es geht sowieso nur noch runter. Und darum habe ich so Freude an dieser Reich-Gottes-Perspektive. Jesus hat diese Welt gekauft. Und das Reich von Gott will in dieser Welt noch etwas bewirken. Egal, ob er morgen kommt, oder in 10, oder in 20, oder in 100 Jahren. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber unsere Aufgabe ist es, hier so zu leben, als Botschafter für das Reich von Gott. Und Botschafter für das Reich von Gott, das heisst Hoffnung. Das heisst Frieden. Das heisst Schaffen für Gerechtigkeit. Das heisst sich einsetzen auch auf langfristiges Zeug. Das heisst sich einsetzen für Sachen, die vielleicht nicht einen Lohn gibt gerade, oder wo man das Resultat nicht gerade sieht, oder wo man vielleicht nicht einmal weiss, warum man es macht. Man macht es aus der Treue zu Gott, weil man das Gefühl hat, das ist das, was Gott mir jetzt sagt. Ich finde es auch schade, wenn wir so Kressen-Christen werden. Kennt ihr Kressen? Die tun irgendwo so in ein Täuerli säen, oder? Kressen, und nach einer Woche kann man es abschneiden und in Salat tun und essen. So kommt es mir im Moment ein bisschen vor. Wenn etwas nicht innerhalb von kurzer Zeit Erfolg hat und Erfolg bringt, dann haben wir das Gefühl, ah, das lohnt sich nicht mehr. Ah, irgendwie. Ja. Ich möchte gerne, dass wir Hochstammchristen sind, die noch einen Hochstamm-Öpfelbaum pflanzen und bereit sind, die 5 Jahre zu warten, bis die ersten Äpfel kommen. Und zu küdern und zu machen und zu schauen und Freude zu haben an diesem Baum, wie er wächst. Das Reich von Gott ist hier auf dieser Erde dran am Arbeiten. Hey, wenn ich denke, was das Reich von Gott bewirkt hat an anderen Orten und in anderen Zeiten. Es ist möglich geworden, um den Sklavenhandel abzuschaffen. Es ist möglich geworden, um Bildung für alle herzubringen. Es ist möglich geworden, um die Situation der Frau zu verändern. Und solches Zeug ist möglich geworden durch das Reich von Gott, weil sich Menschen als Botschafter brauchen und sich für etwas eingesetzt haben. Für Gerechtigkeit, für Schönheit, gegen Armut. Darf ich euch fragen, was wir machen? Wie es im Moment aussieht. Ich weiss, viele von euch machen super Sachen. Ich will auch nicht auf die Füße stehen, wirklich nicht. Einfach so wir als Ganzes, als Christen, sind wir wirklich dran, die Gesellschaft zu verändern. Ja, wir haben letzte einen christlichen Song in die Charts gebracht. Das finde ich super, oder? Ich hatte auch mega Freude. Aber sind wir wirklich dran, unsere Gesellschaft zu verändern? Vielleicht. Vielleicht verändern wir sie mit diesem Song und dann finde ich es genial. Aber es darf nicht das Letzte und das Einzige sein. Wir dürfen nicht zurücklehnen, wir dürfen uns nicht verängstigen und aufhören, mit dem etwas zu tun. Weil das Reich von Gott ist da. Das Reich von Gott hat angefangen und es schafft in dieser Welt. Einmal habe ich im Zug zwei Teenies zugelassen und sie haben irgendwie so über berühmt werden und so geredet. Dann hat die Ente gesagt, hey, noch wenn ich könnte Bundesrat werden. Also das wäre mir viel zu stressig, ich möchte sicher nicht Bundesrat sein. Und auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen. Ich will jetzt auch nicht unbedingt Bundesrat sein. Aber gleichzeitig, weißt du, was das für eine Chance wäre? Eigentlich müssten doch wir als Christen, die das Reich von Gott in uns haben, wir müssten doch die sein, die jetzt probieren, die Konfliktparteien von Syrien an den Tisch zu bringen. Wir müssten eigentlich die sein, die probieren, einen Impfstoff gegen Malaria zu finden. Wir müssten die sein, die in der Schulkommission probieren, die Schule auf einen guten Weg zu lenken. Ich glaube einfach, dass Gott in dieser Welt noch etwas bewegen will. Und wir haben es vielleicht ein bisschen vergessen. Ich muss mir das selber immer wieder sagen. Gott ist nicht fertig mit dieser Welt. Jesus hat zahlt mit seinem Leben für diese Welt hier. Wir gehen nicht gleich mal auf einen Himmelstrip und lassen die Welt da verschmoren. Gott hat für diese Welt hier gezahlt. Die ist ihm wichtig, diese Welt hier. Die Umwelt hier, was wir mit der Natur machen und all das, es ist ihm wichtig. Und es ist noch möglich, um etwas zu ändern. Es ist nicht einfach so, dass es nur noch runtergeht ins Loch. Das ist nicht das, was in der Bibel steht. Lass uns doch wieder Mut haben. Es geht nicht nur um die grossen Sachen. Es kann etwas ganz Kleines sein. Aber einfach Mut haben, um etwas anzufangen, das vielleicht noch Jahre geht, bis man etwas sieht davon. Ich lese euch vor aus dem 1. Korinther 15, der Vers 58. Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister. Lasst euch nicht erschüttern. Tut euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Nie. Es ist nie für nichts. Nichts, was wir für das Reich von Gott einsetzen. Im Kleinen, im Verborgenen und auch im Grossen nicht. Nichts ist für nichts. Jetzt kommt vielleicht noch die Frage, ja, siehst du das Reich von Gott bei dir in deinem Alltag? Ich habe gerade die Predigt fertig geschrieben diese Woche und bin nachher mit einer Freundin unterwegs gewesen und sie hat mir erzählt, dass es ihrer Tochter mega schlecht geht. Psychisch und so. Und ich bin in diesem Auto hingehockt und habe gedacht, genau, das wäre jetzt der Moment, oder, wo jetzt das Reich von Gott so könnte, psch, durch mich durch, sich manifestieren, oder? Das wäre jetzt super gewesen, wenn ich euch hätte erzählen können, wie die Frau nachher ermutigend aus dem Auto ausgestiegen ist. Das habe ich mir mega gewünscht. Es hat die ganze Predigt in Frage gestellt, was einfach so normal war und nichts passiert ist. Ich habe mir überlegt, ja, ist jetzt das alles heisse Luft, die du da predigen willst? Was ist eigentlich, was ist jetzt konkret mit dem Reich von Gott? Und ich habe gemerkt, ich wollte einfach an dem festhalten. Egal, ob ich es sehe oder nicht, Glauben ist doch genau das. Immer wieder müssen wir uns entscheiden, zum Glauben, dass das, was die Bibel sagt, Wahrheit ist. Es heisst da, Hebräer 11, Vers 1, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und genau das wünsche ich mir von uns. Dass wir die unsichtbaren Sachen, das Reich von Gott, das versprochen ist, das bei uns angedockt hat, an unsere Erde, dass wir uns an dem festhalten. Ich bin eine Botschafterin für Jesus, der Messias, und du bist es so. Komm, wir beten doch einfach, dass das Wirklichkeit wird in unserem Leben. Wenn du machst, dann stand doch bitte dazu auf. Unser Gott, du hast uns geniale Versprechungen gegeben in der Bibel. Dein Reich hat auf dieser Welt schon angefangen. Und dein Reich heisst Kraft, Gerechtigkeit, Freude, Frieden, Schönheit. All das kommt durch dich in die Welt. Und du hast uns dazu brauchen, um dir zu helfen. Und Herr, wir strecken dir unsere Angst entgegen. Angst vor der Zukunft, vor dem, was kommen könnte, vor dem, was sein könnte. Und wir bitten dich einfach, dass du das nimmst und verwandelst in eine neue Energie, in eine neue Hoffnung, die aus deinem Reich heraus fließt. Dass wir ein Licht sein können, dort, wo wir sind. Jeden Tag, mitten im Alltag. Amen. Amen. Wir haben gestartet in die neue Serie vom Kolosser 1. Das ist das Thema von diesem Monat, Kolosser 1. Und ich möchte euch gerade empfehlen, den ganzen Kolosser oder mindestens Kapitel 1 zu lesen, weil wenn man es vorher schon gelesen hat, kann man auch aus den Predigten, die noch kommen, viel mehr rausnehmen. Nehmt euch doch die Zeit und leset das Kapitel 1 vom Kolosserbrief. Es ist mega spannend, was der Paulus da alles rausholt. Wir haben heute nur die ersten zwei Verse zusammen angeschaut. Der Briefkopf quasi von diesem Brief. Es ist genial, dass wir den Paulus hören dürfen. Gerade so ganz direkt. Also es ist fast Originalton von dieser Zeit. Da bekommen wir so viel mit. Der Paulus tut sich selber vorstellen, den Kolosser, als Botschafter für Jesus Christus. Und wir haben in der Predigt zusammen gehört, dass das etwas ist, was wir auch für uns in Anspruch nehmen dürfen. Du und ich, wir sind Botschafter für Jesus Christus. Und zwar Botschafter nicht nur, dass wir eine Botschaft haben, sondern wir sind Botschafter als Personen. Dort, wo wir sind, vertreten wir das Reich von Gott vertreten. So wie der Schweizer Botschafter die Schweiz vertritt in einem fremden Land, so dürfen wir das Reich von Gott vertreten als Botschafter für ihn. Das ist nicht etwas, das ein mega Krampf sein sollte, wo wir irgendwie müssen produzieren und immer das Richtige sagen und das Richtige machen, sondern es ist etwas, das in uns innen immer mehr Raum gewinnen darf. Jesus lebt in uns, das Reich von Gott lebt in uns und es hat Einfluss. Dort, wo wir sind, ist eine Art wie Botschaft, so ein Botschaftsgelände vom Reich von Gott. Und Gott nimmt Raum ein. Er ist der, der es macht. Ich finde es genial, dass uns das Hoffnung geben kann. Gerade für diese Zeit, wenn wir umschauen, hat es so viele Krisen. Es kann uns wirklich Angst machen und wir können uns fragen, ja, wie geht jetzt das weiter? Aber wir dürfen uns daran festhalten, dass Jesus durch sein Sterben und das Auferstehen diese Welt gekauft hat. Er ist der Chef, er ist der rechtmäßige Chef von dieser Welt, in der wir drin leben. Das Reich von Gott hat hier an dieser Welt angedockt und will immer mehr Einfluss gewinnen. Und wir dürfen mithelfen dazu. Es gibt also Hoffnung, die Kraft des Reich von Gott wirkt durch uns durch. Wenn du das vertiefen willst, dann kannst du noch weitere Bibeltexte anschauen, zum Beispiel 1. Korinther 15, 58, die uns sehr ermutigen, dass nichts von dem, was wir machen, für nichts ist, vergeben. Oder Hebräer 11, 1, wenn du merkst, ja, das Reich von Gott, ich sehe noch gar nicht viel davon, dann ist der Hebräer 11, 1 ist sehr ermutigend. Wir müssen es gar nicht sehen, wir dürfen es einfach glauben, dass das Reich von Gott Einfluss hat. Überlegt euch doch mal, was könnte es bedeuten für dich? Was heisst es in deinem Alltag, das Botschafter sein? Wo kannst du ein Botschafter für das Reich von Gott sein? Wo kannst du im Kleinen oder im Grösseren etwas dazu beitragen, dass mehr Frieden, mehr Gerechtigkeit, mehr Schönheit, einfach mehr vom Reich von Gott auf dieser Welt darf sein?